Guten Morgen miteinander. Der Sonntagmorgen, das ist ein guter Morgen. Da hören wir die gute Nachricht. Während der Woche stürmen da so viele Nachrichten auf uns ein. Und darum finde ich schön, dass wir am Sonntagmorgen immer wieder zusammenkommen können, um die gute Nachricht, das Euangelion, das Evangelium zu hören. Gute Nachrichten gibt es ja schon im Alten Testament. Und auf eine von diesen guten Nachrichten aus dem Alten Testament werden wir nun hören. Psalm 91. Wer unter dem Schirm des Höchsten wohnt, wer im Schatten des Allmächtigen ruht, der darf sprechen zum Herrn: meine Zuflucht, meine Feste, mein Gott, auf den ich vertraue. Denn er errettet dich aus der Schlinge des Jägers, vor Tod und Verderben. Mit seinem Fittig bedeckt er dich, und unter seinen Flügeln findest du Zuflucht. Du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht, noch vor dem Pfeil, der am Tage fliegt. Nicht vor der Pest, die im Finstern einhergeht, noch vor der Seuche, die am Mittag verwüstet. Ob 1000 fallen an deiner Seite, 10.000 zu deiner Rechten, dich trifft es nicht. Schild und Schutz ist seine Treue. Ja, mit eigenen Augen darfst du es schauen, darfst sehen, wie den Gottlosen vergolten wird. Denn deine Zuversicht ist der Herr, den Höchsten hast du zu deiner Zuflucht gemacht. Es wird dir kein Unheil begegnen, keine Plage zu deinem Zelt sich nahen, denn seinen Engeln wird er entbieten, dich zu behüten auf all deinen Wegen. Sie werden dich auf den Händen tragen, dass sein Fuß nicht an einen Stein stoße. Über Löwen und Ottern wirst du schreiten, wirst zertreten, Leuen und Drachen. Weil er an mir hängt, will ich ihn erretten, will ihn schützen, denn er kennt meinen Namen. Er ruft mich an und ich erhöre ihn. Ich bin bei ihm in der Not, reiße ihn heraus und bringe ihn zu Ehren. Ich sättige ihn mit langem Leben und lasse ihn schauen, mein Heil. Wenn man die Eingangsworte von dem Psalm hört, dann gibt dir das eine schöne Schlagzeile in einer Zeitung. Wer unter dem Schirm des Höchsten wohnt und unter dem Schatten des Allmächtigen ruht, der darf sprechen zum Herrn: meine Zuflucht, meine Burg, mein Gott, auf den ich vertraue. In deren Überschrift stechen zwei absolute Aussagen über Gott hervor. Er ist der Höchste und er ist der Allmächtige. Er ist der Höchste und der Allmächtige. Es gibt keinen, wo Gott gleich wäre, ihm ebenbürtig oder über ihm wäre oder sogar über ihm würde stehen. Und es gibt keinen, der mehr Macht hat wie er, der mehr könnte gebieten als er. Damit steht der Psalmsänger, wir wissen nicht, von wem der Psalm ist, in einer sehr guten Tradition mit dem Alten Testament. Dort wird immer wieder betont, dass er der Höchste ist, dass er der Einzige ist, und dass er der wahrhaftige Gott ist. So ist er seinem Volk begegnet. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägypten, aus dem Sklavenhause geführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Stimmen wir auch in dieser Tradition, wie der Psalmsänger, auch heute, in der heutigen Zeit, dass wir das könntet sagen, dass er der Höchste ist und der Allmächtige. Ich kann mich gut erinnern, ich weiß nicht mehr, in welchem Jahr das es war, an einer Fernsehdebatte vom WWF in Davos. Dort ist es um Religion gegangen. Da sind hochrangige Vertreter von allen Religionen gewesen, vom Judentum, von den Muslimen, römisch-katholisch, evangelisch. Und der Moderator war der Urs Leuter vom Fernsehen SRF. Der hat den Versammelten als erstes die Frage gestellt, ist der Gott, an den sie glauben, ist das der einzige, richtige, wahre Gott? Dann ist die Diskussionsrunde losgegangen. Es sind alles ganz kluge Antworten gekommen. Vor allem diplomatische Antworten. Und ich habe mit Spannung auf den Vertreter von der evangelischen Kirche gewartet. Die Antwort ist auch nicht anders ausgefallen. Kompliziert, ein bisschen diffus, ein bisschen verschwommen. Eigentlich hätte ich von jedem Teilnehmer erwartet, ganz gleich, weil er Religion das er angehört, dass er sagt, ja, der Gott, den ich daran glaube, das ist der einzig richtig wahre Gott. Der Paulus hatte so ein klares Ja im Korintherbrief an Korinther gerichtet. Bei dem begegnet in der stillen Zeit. Und als ich das gelesen habe, habe ich das 2-3 Mal lesen müssen. Ich konnte es nur mit Andacht und Ehrfurcht lesen. Interessant ist, dass er das in einem Zusammenhang schreibt. Im Zusammenhang mit dem Götzenopferfleisch. Man würde das nicht vermuten. Aber in Korinth, wenn die Fleisch kaufen wollten, auf den Markt, dann haben sie nie gewusst, ist das Fleisch, das ich jetzt kaufe, ist das schon vorne den Göttern geopfert worden. Und wenn ich jetzt das Fleisch kaufe und esse, hat das Fleisch einen Einfluss oder eine Macht über mich. Und in dem Zusammenhang schreibt jetzt der Apostel Paulus, wir wissen ja, dass es in der Welt keine fremden Götter gibt und dass kein anderer Gott ist, außer dem einen. Auch wenn da vieles ist, was Gott genannt wird, sei es im Himmel, sei es auf der Erde. Es gibt ja viele Götter und viele Herren. So gibt es für uns doch nur einen Gott, den Vater, von dem her alles ist und wir auf ihn hin, und einen Herrn, Jesus Christus, durch den alles ist und wir durch ihn. Ich habe mich gefragt, wem ist das gesagt? Ist das eine Kundgabe gegen aussen? Eine Ansage gegen alle anderen Götter und gegen alle Menschen, die an die anderen Götter glauben? Vielleicht auch. Aber die Vers, die ich jetzt zitiert habe, das ist nicht eine Kundgabe, eine Ansage gegen aussen, sondern das ist am Volk gesagt und an der Gemeinde. Uns ist das gesagt, damit wir wissen, wer Yahweh ist und was er tut. Damit wir keine Angst haben, es könnte irgendeine andere Macht geben, die uns schaden könnte. Und vor allem ist es uns damit gesagt, dass wir mit klarer und fester Überzeugung dem Gott vertrauen, weil wir wissen, der Gott, an den wir glauben, das ist der Höchste und das ist der Allmächtige. Zum Vertrauen sind wir jetzt ja auch eingeladen. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt. Schirm und Schatten, das war Schutz. Darunter hat man sich können bergen. Das Wort Schirm kommt im Hebräischen eigentlich von Versteck, Unterschlupf. Also man hat sich irgendwo können verstecken, in einem Zelt oder unter einem Felsen oder sogar im Tempel hinein und hat sich können bergen. Und dort ist man jetzt geschützt gsi. Das meint das Bild. Die haben natürlich keinen Regenschirm gehabt, wie wir. Aber das ist der Schirm gsi. Wer unter dem Schirm wohnt oder sitzt, wer unter dem Schatten ruht oder bleibt, wir merken schon die Verb, das deutet auf Beständigkeit hin. Also das ist nicht einfach der Moment, sondern man wohnt dort und man bleibt dort. Im Juni, da bin ich eingeladen von den Gossauer Senioren für eine Wanderung, Spaziergang um den Pfäffikersee. Es war einer der heissesten Tage im Juni. Es hat schon heisse Tage gegeben. Wir sind von Ausliken gelaufen und dann sind wir ans römische Kastell gekommen. Dort oben hat es zwei grosse Linden. Und unten durch hat es Bänkli. Wohltuend ist das, wenn man dort in den Schatten sitzen kann, in dieser Hitze, und dort ein bisschen ausruhen. Man kann natürlich auch neben dem Schatten stehen, weil man nicht etwas über sich und jemand über sich haben will. Weil man da niemanden braucht, der einem Schutz und Schatten gibt, weil man schon selber zurechtkommt. Aber wenn man den Einflussbereich von dem Schatten wieder verlässt, dann ist man an der Sonne ausgesetzt. Wenn man aber drunter bleibt, unter dem Schatten und unter dem Schirm, dann erfährt man wohltuenden Schutz und Geborgenheit. Wer unter dem Schirm bleibt und unter dem Schatten wohnt. Jesus hat gesagt, bleibet in mir und ich in euch. Der kann dann sagen, mein zum Herrn, meine Zuflucht, meine Feste, mein Gott, auf den ich vertraue. Dreimal ist mir aufgefallen, kommt das mein. Meine Zuflucht, du Herr bist meine Zuflucht, du Herr bist meine Feste, du bist mein Gott, auf den ich vertraue. Also wer das macht, unter dem Schatten und unter dem Schirm Zuflucht sucht und sich darunter birgt, der hat jetzt nicht einfach die Position errungen und kann sagen, mir kann nichts mehr passieren, ich bin stark. Sondern es heisst immer, er ist unsere Zuflucht. Er ist unsere Feste, er ist unser Gott. Im Jahr 2008, da habe ich mich auf den Jakobsweg begangen. 2 Jahre vor meiner Pensionierung. Bin in Gossau gestartet. Herisau, und dort bin ich schon am Jakobsweg hinein und ich bin dann bis auf Lausanne gelaufen. Grosser Rucksack gehabt, Zelt und Mäntli und Schlafsack hat es drin gehabt. Schon 5 Mal habe ich übernachtet, irgendwo im Wald oder an einem Waldrand, wo ich gar nicht gekannt habe. Etwa am 8. 9. Tag bin ich auf Schwarzenburg gekommen. Dann geht es nach Schwarzenburg in Sensegraben runter. Und ich dachte, da unten übernachte ich. Den kenne ich nämlich von der Thunerzeit her. Und dort unten habe ich schon in meinem kleinen Iglu-Zelt, Migros 50 Franken, habe ich schon mit unserem Hund, mit dem Pico, übernachtet. Und ich dachte, also schlafe ich das mal auch wieder dort unten. Als ich unten an dem Sensegraben ankomme, fährt das Auto vor mir vorbei. Laute Musik dröhnt aus, die halten vorne, Junge, oder steigen aus mit dem Kofferradio in der Hand, Holzscheitel in der Hand. Denke, nein, nein. Also, wenn die dort unten eine Party machen, dann liege ich nicht dort nebenan in mein Zelt. Jetzt bin ich wieder hochgestiegen durch den Sensengraben. Dann ist der Weg gerade so um einem Wäldli vorbeigekommen, unmittelbar an einem Wäldli, wo man so reingesehen hat. Ich dachte, soll ich da übernachten? So näher an dem Weg zu. Es hat dort auch ein Bänkchen gehabt, bin ich mal hergesessen. Ohne Ruhe. Hat immer noch die Musik getrönt, die habe ich immer noch gehört. Nachher sehe ich, da hat es eine Telefonstange, da hat es doch das Warnschild, wegen Lebensgefahr. Und dort hat etwas Weisses hervorgeschaut. Dann bin ich hergegangen. Tatsächlich ein Spruchkärtli. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und im Schatten des Allmächtigen bleibt. Als ich das gelesen habe, ist meine ganze Anspannung, meine Unsicherheit von mir weggeflogen, meine heimliche Angst, die ich hatte, war wie ein Wegblasen und hat an einer tiefen Ruhe und Überzeugung Platz gemacht. Da zählte ich. 4 bis 5 Meter bin ich reingegangen, Zelt aufgestellt, reingelegen. Jetzt hatte ich mal ein Zeltdach über mir, oben das Blätterdach und oben den Schirm des Höchsten. Ist das nicht wunderbar? Aber die Musik hat immer noch geträumt. Vorne. Dann habe ich den Reissverschluss zugetan, geschlafen, wunderbar tiefen Schlaf. Jetzt im Nachhinein. Erst jetzt, als ich diese Predigt vorbereitet habe, habe ich neu gestaunet. Es war niemand da, der mich mit mir geredet hat. Niemand hätte mich ermutigen können, sondern ich hatte nur eins, nur das Wort. Und das Wort hat so eine Kraft und so eine Wirkung auf mich gehabt. Unerhört. Ich habe ja viel predigt hier schon. Und jetzt hat das Wort, einfach nur das Wort, zu mir geredet. Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt? Der Paulus ermuntert oder ermahnt gemeint, lasset das Wort Christi reichlich wohnen unter euch. Seit Jahren lese ich in der stillen Zeit nur die Bibel, ohne Erklärung. Früher hatte ich die Bibel lesen. Nachher wollte ich einfach nur noch die Bibel lesen. Ich wollte das Wort und nur das Wort mich direkt dort ansprechen. Nicht nur, dass jemand eine Erklärung gibt und mir erklärt, sondern und ich erlebe es immer wieder. Wenn ich einfach das Wort lese, dass das mich anspricht und zu mir dort redet. Das ist eine wunderbare Erfahrung. Jetzt habe ich gelesen, kürzlich etwas, was ich als Prediger schon immer gewusst habe. Man hat uns immer gesagt, wenn er predigt, greife nicht so schnell zu einem Kommentar. Wenn er nicht über den Text nachsinnen, sondern gerade den Text lesen und einen Kommentar haben, dann haben wir nie eigene Gedanken. Dann trifft uns das Wort nie, sondern dann haben wir nur immer Gedanken eigentlich von dem, was es auslegt. Und gerade die letzte Zeit in einem Büchlein von Hans-Walter Wolf, Theologieprofessor, hat einen Vortrag gehabt an Studenten. Er schrieb dort, wir denken meistens zu früh daran, wie wir über einen Text predigen. Und es kann doch zunächst nur darum gehen, dass wir uns dem einzelnen Satz und Wort der Heiligen Schrift so lange aussetzen, bis wir von ihm getroffen sind. Und das ist ein Prozess. Das braucht manchmal Zeit. Das braucht etwas zum Aushalten, bis das Wort redet. Und dann ist die Kraft da. In dem Zusammenhang ist mir auch etwas in den Sinn gekommen. Der Klaus Westermann, ein bekannter Alttestamentler, der hat einen Kommentar geschrieben, schon jetzt vor vielen Jahren, über die Urgeschichte, über die Kapitel 1 bis 11 der Bibel. Der Kommentar, ich habe ihn zu Hause, darum weiss ich genau, dass er 824 Seiten hat. Und ich habe gemessen, 7 cm dick ist er. So ein Kommentar nur für 11 Kapitel. Ich mag mich noch erinnern, wo der Kommentar rausgekommen ist, da bin ich noch im Seminar gewesen, also vor über 40 Jahren, hat der Dogmatiklehrer so eine Bemerkung gemacht. Jetzt kann man nicht mehr einmal die Kapitel lesen, ohne dass man den Kommentar durchgearbeitet hat. Und das war einer, der viel gelesen hat, unser Dogmatiklehrer. Dann habe ich aber später mal einen Aufsatz gefunden von Klaus Westermann. Ich werde das einfach jetzt vorlesen. Dort schreibt er, wenn einer den 90. Psalm aufschlägt oder die Berufung Jesajas oder die Geschichte vom Turmbau zu Babel oder das Gedicht vom Sturz des Königs von Babylon oder das Weisheitswort »Alles hat seine Zeit« oder was es auch sonst sei, dann bedarf er keinerlei methodischer oder hermeneutischer Vorerwägungen. Dann soll er lesen, was da in der Bibel steht, und die Worte werden zu ihm sprechen in ihrer Schönheit, in ihrer Tiefe, in ihrer Majestät. Lasset das Wort reichlich wohnen unter euch. Auch wieder gemeint, auch im Hauskreis. Was lesen wir dort? Ein frommes Buch. Über was tun wir uns austauschen? Über Thesen, Prinzipien oder Methoden? Oder hören wir aufs Wort Gottes? Ich freue mich immer, aber es kommt nicht so viel vor, wenn ich mal in einem Gottesdienst bin, wo es einen Programmpunkt gibt, wo jemand führen geht und einfach das Wort dort lesen. Einfach das Wort in den Raum hineinstellt und zu uns Menschen und das dort zu euch sprechen. Der Jeremia hat gesagt, o Land, 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 höre das Wort des Herrn. Ja, wer unter dem Schirm des Höchsten wohnt, wer im Schatten des Allmächtigen ruht, also wer sich dort runter tut Berge, der darf sprechen zum Herrn, meine Zuflucht, meine Feste, mein Gott, auf den ich vertraue. Warum darf der das so sagen? Weshalb? Der Psalmsänger begründet das in den folgenden Versen so. Denn er errettet dich aus der Schlinge des Jägers, vor Tod und Verderben. Mit seinem Fittich bedeckt er dich, und unter seinen Flügeln findest du Zuflucht. Du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht, noch vor dem Pfeil, der am Tage fliegt. Nicht vor der Pest, die im Finstern einhergeht, noch vor der Seuche, die am Mittag verwüstet. Ob 1000 fallen an deiner Seite, 10.000 zu deiner Rechten, dich trifft es nicht. Schild und Schutz ist seine Treue. Dich trifft es nicht. Sind das nicht ein bisschen überschwängliche Worte, die da der Psalmsänger jetzt braucht in dem Psalm? Oder wir würden auf gut Deutsch sagen, der nimmt das Maul ein bisschen zu voll, wenn er sagt, dich trifft es nicht. Anfangs Juli sind wir, dann haben wir in Leich, die Velotour gestartet von Maloja. Hört man mich überhaupt noch bei diesen Glocken? Versteht ihr mich noch? Das wette ich schon, dass ihr mich versteht gut. Nein, ihr könnt schon offen lassen. Ding kommt da rein, wo mich ein bisschen stört. Anfangs Juli sind wir gestartet mit unserer Velotour am Innradweg entlang, Maloja durch Engadin durch, dann runter ins Bruck, Passau und dann wieder zurück auf München. 14 Tage sind wir unterwegs gewesen. Zweiter Tag, in der Nähe von Samaden, sind wir so über Kiesstrassel gefahren, da kommt Annemarie ein bisschen später und sagt, es holpert so bei mir hin, das Rad. Nachdem sie schauen, kann eine Platte. Es ist wunderbar, dort in der Pampa aus eine Platte zu haben. Es ist eine Bagatelle. Aber doch hat es mir Gedanken gegeben, dich trifft es nicht. Vor der Tour, ganz kurz vorne, haben wir ein Mail bekommen von unserem Bund, FEG Schweiz. Der Prediger ist mit dem Biken verunglückt. Querschnitt gelähmt. Am letzten Tag sind wir in Freising gewesen. Da läutet mir einen an von der Gemeinde Gossau. Dann sagt er, du, jetzt hat er noch eine ganz traurige Nachricht. Peter Kutschmann ist heute Morgen tot vom Velo runtergefallen. Bis Kutschmann sind wir ein- und ausgegangen in den Hauskreis. Jahrelang war er in der Gemeindeleitung. Es war ein Velofahrer wie wir und wir haben am letzten Sonntag habe ich dort predigt und eigentlich haben wir mit dem Peter Kutschmann uns wollen unterhalten über den Innenradweg, den er vor ein paar Jahren gemacht hat. Wie bringen wir das jetzt in Beziehung zu dem Psalm? Wo es heißt, ja, nein, du musst nicht fürchten vor der Pest, vor dem Pfeil, vor der Schlinge vom Jäger. Dich trifft's nicht. Wie sollen wir damit umgehen? Wie sollen wir das einordnen? Sollen wir so tun, als ob? Als ob es doch letztlich dann immer gut geht? Und da dabei die schweren Fälle und Schicksalsschläge, die es in jeder Gemeinde gibt, ignorieren? Das wollen wir nicht. Wir wollen bei der Realität bleiben und wir wollen gleich versuchen zu verstehen, was der Psalm uns sagt. Wenn wir ins Alte Testament hineinschauen, so merken wir, dass dort die Gabe Gottes nicht so sehr das ewige Leben ist, sondern das lange Leben. Die Gesegneten vom Herrn, die sind gestorben in schönem Alter. Und Patriarchen, der Abraham und der Jakob, die starben alt und lebenssatt. Das wird auch am Ende von dem Psalm so gesagt. Ich sättige ihn mit langem Leben. Jeder vorzeitige Tod wird als störig oder sogar als Strafe empfunden, weil eine Beziehung zu Gott dort zerstören. Die Toten loben den Herrn nicht. Und der Hiskia, der hat ja noch können sagen, wo ihm der Tod angesagt worden ist, der König Hiskia, die in die Grube fahren, die in der Scheol sind, preisen dich nicht. Also er hat doch quasi Gott entgegenhalten. Wenn ich jetzt muss sterben, dann kann ich dich ja nicht mehr loben. Dann kann ich dich nicht mehr preisen. Also die Beziehung zu Gott wird dann zerstört. Darum, dass das nicht passiert, dass die Verbindung zu Gott nicht getrennt wird, hat er seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Das Behüten und Bewahren, das bezieht sich nicht nur auf unser irdisches Leben. Wenn es nur das wäre, dann hätten wir nicht mehr wieder die anderen Menschen. Aber das Behüten und Bewahren bezieht sich doch auch nachher aufs andere Leben. Aufs ewige Leben. Da wird schon da im Psalm 91, 16 deutlich, ich sättige ihn mit langem Leben und lasse ihn schauen, mein Heil. Wir können fragen, sollen wir dann überhaupt noch für irdische Bewahrung bitten und beten? Also, als ich das gehört habe von dem Prediger, der beim Biken verunglückt ist und Querschnitt gelähmt ist, da habe ich dann wirklich gebetet, Herr, bewahre uns, jetzt gehen wir in unserem Alter auf die lange Velotour und es muss nur ein Sturz oder irgendetwas passieren. Man ist nicht mehr so gelenkig und so schnell wie voran. Und da können wir nur sagen, Gott hat uns bewahrt. Im Velotourenbericht habe ich geschrieben, Gott sei Dank für alle Bewahrung und alles Schöne, das wir erleben durften. Aber wir wollen doch uns bewusst machen, dass sich Gottes Bewahrung nicht auf unser irdisches Leben beschränkt, sondern seine tiefe Ideen erreicht, wo er uns vor dem Bösen dort bewahren. Das tun wir immer beten, erlöse uns von dem Bösen im Unser Vater. Er tut uns vor dem Bösen bewahren, das uns von Gott trennen will. Und er bewahrt uns in seiner Gemeinschaft, in seiner Hand, in seinen Armen. Wenn wir zum Schluss noch übergehen ins Neue Testament und dem Psalm einen Text gegenüber stellen, dann komme ich immer zu dem Text, der einer von meinen Lieblingstexten ist im Neuen Testament, Römer 8, 31 bis 39. Da wird alles aufgezählt, was an uns kann im Leben an uns herkommen kann und was uns kann trennen von Gott. Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Blöße oder Gefahr oder Hunger oder Schwert? Da wird alles zusammen aufgezählt. Aber ihr wisst ja, wie der Abschnitt anfängt. Ist Gott für uns? Wer mag wieder uns sein? Und er schließt dann mit diesem wunderbaren Vers, denn ich bin dessen gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Kräfte, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ich find's etwas Wunderbares, der Psalm, dass ich unter dem Schirm und Schutz vom Höchsten darf leben, dass ich unter dem Schirm mein Leben darf abwickeln, dass ich weiss, er ist der, der alles geschaffen hat, der für mich dort sorgen, mir alles zusammen gibt, der mich in Christus mit ihm versöhnt hat. Er ist der, der mich gute Wege führt. Und ich weiss, wenn ich unter seinem Schutz und Schirm darf sein, dann muss ich keine Angst haben dort im Sensengraben. Dann muss ich aber auch keine Angst haben, wenn einmal der Tod an mich herkommt. Ich habe Angst, aber ich weiss, auch dann, in dieser Situation gilt, es kann mich niemand trennen von ihm. Bei ihm darf ich bleiben, bei meinem Herr Jesus Christus und beim Vater im Himmel. Wer unter dem Schirm des Höchsten wohnt, wer im Schatten des Allmächtigen ruht, der spricht zum Herrn, meine Zuflucht, meine Burg, mein Gott, auf den ich vertraue. Amen. Wir werden beten und ich bitte euch aufzustehen dazu. Vater im Himmel, wir beten dich an. Wir stehen vor dir als kleine Menschen und wir wissen jetzt, dass du der Höchste und der Allmächtige bist. Wir können nur staunen, dass du dich so zu uns neigst, dass du uns suchst, uns versöhnt hast in Jesus Christus, unserem Herr. Danke dafür. Danke, dass die Beziehung zu dir festbleiben darf. Durch alles Mann und aber hindurch. Du hebst uns in deiner Hand. Und aus deiner Hand kann uns niemand reissen. Es macht uns froh, dass wir so ein Leben führen dürfen, unter deinem Schutz und unter deinem Schirm. Dass wir immer wissen, wir sind geborgen in dir. Du weißt, wo wir sind. Du kennst unsere Schritte und unsere Wege. Danke für deine Liebe und für deine Treue. Wir beten dich an. Ganz besonders möchten wir für dich beten und bitten, wo schwere Wege geführt werden. Wo eben nicht sagen können, mich trifft es nicht, sondern die, die es getroffen hat oder trifft. Lass du sie erfahren, dass du bei ihnen bist. Auch in diesen schweren Zeiten und sie durchtragst. Du hast es uns gesagt, du willst uns durchtragen bis ans Ende. Bis wir alt und grau sind, bist du da. Und darüber aus. Dich beten wir an. Danke, dass wir zu dir dürfen sagen, mein Gott, du bist mein Gott. Amen.